Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auf künstliche Intelligenz setzt man auch beim Wissenschaftsverlag Elsevier. Von dessen 7500 Mitarbeitern sind rund 1000 IT-Experten, die neue digitale Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Der Grund: die komfortablen Gewinnmargen, die Elsevier mit dem Publizieren wissenschaftlicher Fachartikel erzielt, die werden sich auf Dauer kaum halten lassen, auch weil sich in der Scientific Community Widerstand regt. Das Deal-Konsortium 700 deutscher Forschungseinrichtungen zum Beispiel liegt seit Jahren mit Elsevier im Clinch, weil man künftig weniger bezahlen möchte und alle Artikel deutscher Forscher kostenfrei zugänglich machen will. Stichwort Open Access. Wie auch immer dieser Streit letztlich ausgeht und welcher Deal dabei herauskommt, Elsevier will sich neue Geschäftsfelder erschließen und hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie die Zukunft des Scientific Publishing aussehen könnte. Was dabei rausgekommen ist, hat mir Pressesprecher Hanfried von Hindenburg so erklärt.
Da haben wir gerade eine Studie gemacht, zusammen mit Ipsos Mori. Wir haben 2000 Experten per Umfrage befragt, 50 tiefgehende Interviews geführt, die Literatur uns angesehen und so drei Szenarien entwickelt. Keins von denen mag am Ende tatsächlich so entstehen, wie es geschildert worden ist, aber es könnte so sein, dass zum einen es eine neue, schöne, offene Welt gibt. Alle einigen sich darauf auf eine oder mehrere Plattformen, wo Open Access publiziert wird, wo jeder Zugang hat und wo auch die Regierungen in verschiedensten Ländern zusammen kooperieren, sodass das Wissenschaftssystem funktioniert. Unter Umständen einige kleinere Verlage würden dann eingehen, weil das für sie nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Aber insgesamt wird das Wissenschaftssystem weiter funktionieren. Eine andere Möglichkeit ist die Tech-Titanen, dass Firmen, der Privatsektor, der entscheidende Faktor ist im Geldgeben für Wissenschaft. Das heißt, die Wissenschaft würde dann immer mehr darauf abgestellt, was hilft denn einer Firma, was hilft dem Privatsektor. Die würden die Hauptfinanzierer werden und damit würde auch immer mehr künstliche Intelligenz und Machine Learning benutzt in der Forschung, um den Firmen den Vorteil zu verschaffen, den sie brauchen. Und die Forschung würde daraufhin ausgerichtet. Das ist eine andere Möglichkeit der Zukunft. Die dritte Möglichkeit ist, dass Asien große bestimmende Kraft wird im Wissenschaftspublizieren und da natürlich vor allen Dingen China. Sie können sich dann vorstellen, dass deutsche und französische Wissenschaftler sich über Skype darüber unterhalten, wie sie demnächst nach Tianjin gehen, um dort zu studieren oder dort zu forschen, weil dort das Geld herkommt. Unter dem Szenario stellen sich dann die Forscher auch vor, die wir befragt haben, dass die Kooperation zwischen den Ländern nicht so stark ist, dass vielmehr es Konkurrenzkampf gibt und dass in diesem Konkurrenzkampf die Finanzmacht, die unter Umständen dann in Asien liegen könnte, durchaus die Oberhand behält. Das sind drei verschiedene Szenarien, die so eintreten könnten, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich ist sicherlich ein Mix aus allen dreien. Aber es sind so Szenarien, die wir uns ausgedacht haben, um selber uns aufzustellen für die Zukunft, aber auch anderen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie denn die Zukunft aussehen könnte. Man kann das alles auf unserer Webseite nachlesen, wenn man möchte.
Und wie genau würde die mögliche Positionierung von Elsevier denn aussehen? Also mit welchen neuen Services und Angeboten würden Sie dann dem Wissenschaftler der Zukunft sozusagen seine Arbeit erleichtern wollen?
Die Datenrevolution und die Technologierevolution hat durchaus Chancen eröffnet. Das ist ja ganz klar. Forscher können heute viel mehr erforschen als noch vor 10, 20 Jahren. Gleichzeitig birgt das natürlich auch Herausforderungen insofern, als die Datenmenge exorbitant gewachsen ist und man oft gar nicht mehr weiß, was stimmt eigentlich, was ist richtig, was ist nicht, welche Informationen kann ich vertrauen, welche nicht. Und in dieser Situation denken wir, dass Elsevier und andere Verlage natürlich auch eine Rolle spielen können, dabei einen Sinn herauszuziehen aus diesem Datenberg und sagen zum Beispiel, dieser Artikel ist der nächste, der wichtig ist, den du lesen solltest, also das vorschlagen. Die andere Möglichkeit liegt darin, dass wir Forschern ermöglichen, mit anderen zu kooperieren. Mit wem soll ich kooperieren? Soll ich mit jemandem in Tokio kooperieren? Das kann ein System, das kann die Datenanalyse von Elsevier Ihnen vorschlagen. Nicht die Entscheidung abnehmen, aber Ihnen vorschlagen. Gleichzeitig, wo kann ich meine Fördergelder bekommen und wo bin ich wahrscheinlich am erfolgreichsten mit meiner Bewerbung? Auch, wie stelle ich mich da in der Öffentlichkeit, nachdem ich veröffentlicht habe? Wie beweise ich, dass meine Forschung gesellschaftliche Relevanz hat? Das sind alles Fragen, wo Elsevier helfen kann, wo wir eine Rolle für uns sehen. Deswegen entwickeln wir uns von unseren verlegerischen Wurzeln, von 140 Jahren von Geschichte, zu einer Datenanalyse- oder Informationsanalysefirma hin. Die versucht, den Forschern nicht nur das Veröffentlichen zu ermöglichen, wie wir es bisher getan haben, sondern zunehmend auch die Fragen zu beantworten, die er wirklich hat, wenn er morgens aus dem Bett aufsteht. Wo kriege ich mein Geld her? Mit wem soll ich zusammenarbeiten? Wie erfasse ich die Daten am günstigsten und am besten? Das sind Entscheidungshilfen, die der Forscher braucht. Und das ist das Spannende, an dem wir heutzutage arbeiten.
Sagt Hanfried von Hindenburg. Und natürlich habe ich den Elsevier-Pressesprecher auch gefragt, wie es denn mit den Deal-Verhandlungen jetzt weitergeht und wann. Aber noch gibt's da nichts Neues, nur informelle Gespräche im Hintergrund bislang.